In Dirk Breitenbachs Krimi Wolfsmord sind wir wieder auf der Polizeiwache Rhein-Sieg, die es so nicht gibt, die aber überall sein könnte. Und wir treffen wieder auf den Wachdienstleiter Frank Heider und auf seine Crew, die man schnell kennenlernt, auch wenn man Körperteile noch nicht gelesen hat. Was mich so ein bisschen verwirrt hat, Dirk, waren die ganzen Dienstbezeichnungen. Da kommt der Wachleiter drin vor, der Dienstgruppenleiter, der Wachdienstführer, dann kommt irgendwann nochmal eine Leitstelle ins Spiel. Mir geht es immer so, dass ich ganz gerne weiß, wer was wem zu sagen hat. Und es schadet ja auch nicht der Allgemeinbildung, wenn man weiß, wie so eine Polizeiwache aufgebaut ist, welche Hierarchien es da gibt.
So als allgemeine Leitungsfunktion für alle ist die Leitstelle. Die Leitstelle bündelt, zentralisiert alle Informationen, gibt sie weiter und hat im Sonderfall bei einer besonderen Einsatzlage auch die Leitung eines Einsatzes. Das gilt aber nur für diesen koordinativen Bereich. Die Wachen selber sind schon durchaus autark. Da ist dann der Leiter, der Wachleiter, darum heißt er auch so. Das ist der Chef vom Ganzen. Darunter kommen dann die einzelnen Dienstgruppenleiter, die Leiter für die Dienstgruppen, die aufgeteilt sind auf die einzelnen Schichten. Und innerhalb dieser Schichten sind natürlich auch noch Vertreter für den Dienstgruppenleiter da. Das sind die Wachdienstführer, so heißen die. Das sind die, die auf der Wache selber während der Dienstzeit da alles regeln und handhaben. Und die Vertreter halt vom Dienstgruppenleiter, der dann die kompletten Leitungsfunktionen wahrnimmt.
Gut, dann weiß man zumindest in etwa, wie so eine Wache aufgebaut ist. Im Buch, im ersten Kapitel, da geht es zu einem Einsatz, bei dem man nicht genau weiß, ob man abends noch gesund nach Hause kommt oder ob man im schlimmsten Fall überhaupt wieder nach Hause kommt. Wie geht man damit innerhalb der Familie um? Hast du mit deiner Frau über solche Möglichkeiten gesprochen oder blendet man sowas komplett aus?
Wenn ich die Frage vor 5 Jahren gestellt bekommen hätte, würde ich sagen, ist ausgeblendet, spielt gar keine Rolle. Jetzt sind wir schon ein paar Tage später und ich habe auch meinen Job schon ein paar Tage nicht mehr und kann natürlich jetzt ganz anders reflektieren über dieses Problem. Ich glaube, damals hat man es tatsächlich ausgeblendet, hat es aber immer im Hinterkopf. Das merke ich heute, wenn ich daran zurückdenke. Und merke es auch heute, wenn ich Nachrichten sehe. Ganz aktuell in Plittersdorf ist es zu einem Tötungsdelikt gekommen. Wenn man dann sowas wieder hört, dann ist es ganz aktuell und brandaktuell in einem drin. Aber ich glaube, damals in der Situation selber hat man eine Schutzfunktion, die einem das tatsächlich in die zweite Reihe stellt, weil sonst könnte man nicht arbeiten. Wenn ich jeden Tag mit dem Gewissen arbeiten müsste, ich komme heute Abend vielleicht nicht nach Hause, würde ich gar nicht zur Arbeit gehen. Das wird ja keiner aushalten.
Und von dem Einsatz, von dem ich gerade gesprochen habe, können wir jetzt einen Teil hören.
Das Kapitel heißt Zeit, und zwar weil die Zeit im Kapitel eine große Rolle spielt. Und ich steige mit im Kapitel ein. Dann los, achtet auf mich und meinen Funk. Von allen Zugängen stürmen meine Teams mit ihren Pistolen in der Hand auf den Garagenhof. Ich orientiere mich in Richtung des Melders. Der erkennt mich und kommt auf mich zu. Meine Augen scannen den Hof, achten auf Bewegungen und suchen nach Besonderheiten. Nichts. Die ersten Besucher beginnen uns wahrzunehmen, drehen sich zu uns um. 3 kleine Kinder spielen in der Nähe des Grills. Ich blicke zum Melder, der mir mit seinen Augen Zeichen gibt. Seine Pupillen stoßen nach rechts. Dann zeigt sein Daumen vor dem Körper mehrfach kurz in Richtung seiner rechten Seite. Worauf verdammt weist er mich hin? Nichts zu erkennen. Oder doch? Da, etwa 20 Meter rechts von ihm, steht eine Person, die der Beschreibung sehr nahe kommt. Sie steht mit dem Rücken zu mir. Eventuell kann Pizzi von der Seite sehen, aber der schaut gerade in eine andere Richtung. Mit der Hand gebe ich lautlos Zeichen. Die Zielperson dreht sich nicht um. Meine Augen fliegen. Ist jemand bei ihm? Gehört jemand zu ihm? Gibt es ein oder mehrere Komplizen? Die Pistole liegt beim Gehen ruhig in meiner Hand. Ich schwinge den Arm wie ein Passgänger entlang meines rechten Beins, um sie möglichst lange zu verbergen. Der Melder hat mich erreicht und raunt mir im Vorbeigehen zu. Er hat die Pistole vorne im Hosenbund. Ich nicke. Bringen Sie sich in Deckung, aber bleiben Sie in der Nähe. Ich muss gleich noch mit Ihnen sprechen. Ob er etwas geantwortet oder zustimmend genickt hat, nehme ich nicht mehr wahr. Ein kurzer Blick zurück zu meiner Crew zeigt mir, dass sie meinen Blicken und Zeichen gefolgt sind und nun ebenfalls auf die Person zustreben. Dann konzentriere ich mich ganz auf den Mann, von dem ich bisher allein seinen Rücken in einem grauen T-Shirt sehen kann. Mit einem Ruck dehnt sich die Zeit. Kaum zu glauben, wie viele Details das Gehirn in wenigen Augenblicken aufzunehmen vermag, als wäre ich in einer Zeitlupe gefangen. Seine Hände sind nicht auszumachen. Ein Teil seiner Haare hat bereits ins Grau gewechselt, beinahe das gleiche Grau wie sein verwaschenes T-Shirt. An seinem Hals, direkt unter den kurzen, im Nacken ausgeschnittenen Haaren, trägt er eine Goldkette mit auffällig großen Gliedern. Die Haut darunter ist etwas heller, weniger gebräunt Offenbar hält er sich häufig an der frischen Luft auf. Seine rechte Schulter steht höher als die linke. Der Hals des T-Shirts ist weit ausgeschnitten, der Stoff wirkt eher dünn und ungebügelt. Das Shirt steckt nicht in der Hose. Ich nehme dennoch wahr, dass er einen Gürtel trägt. Der sitzt so eng, dass sich rechts und links darüber kleine Fettpolster ihren Weg bahnen und unter dem T-Shirt spannen. Rechts ist es ein wenig hochgezogen, wahrscheinlich durch die Schulter. Hat er etwa mit der rechten Hand bereits nach der Pistole in seinem Hosenbund gegriffen? Noch immer kann ich seine Hände nicht sehen. Sein linker Fuß beginnt sich in meine Richtung zu drehen. Das Bein folgt, dann die Hüfte. Er steht noch nicht im Profil, aber der Körper dreht sich weiter nach links um seine eigene Achse. Sein Gesicht liegt jetzt schräg im Schein der späten Nachmittagssonne. Seitlich des linken Auges sind die kleinen Fältchen zusammengepresst. Lacht er etwa? Mit jedem Zentimeter, den er sich bewegt, kann ich etwas mehr von seinem Profil erkennen. Nein, kein Lachen. Er kneift seine Augen gegen die Sonne zusammen. Eine schmale Nase und auffällig lange, tiefschwarze Wimpern schieben sich in meinen Blick. Noch immer ist keine Waffe zu sehen. Ich hebe meine 9mm Automatik um einige wenige Zentimeter, bereite mich innerlich vor. Schweiß läuft an meiner Wirbelsäule entlang in meinen Hosenbund. »Halt, Polizei, nehmen Sie die Hände hoch«, rufe ich. Sicherlich viel lauter als notwendig. Er steht höchstens noch 10 Meter von mir weg. Ich sehe seine linke Hand vor dem Schloss seines Gürtels. Keine Waffe in der linken Hand, aber sie verdeckt etwas. Sein Körper dreht sich weiter, ohne auf die Worte zu achten, die ich es mindestens genauso laut wiederhole. »Nehmen Sie sofort die Hände hoch, damit ich Sie sehen kann. Bleiben Sie stehen!« Diesmal muss er mich verstanden haben. Mein Finger, der bis jetzt lediglich entlang des Abzugs lag, wandert nach vorn, umspannt ihn. Das kühle Metall in der Beuge zwischen dem ersten und zweiten Glied meines Zeigefingers beruhigt mich. Noch immer halte ich die Waffe nach unten gerichtet. Ich bin stehen geblieben, ohne es bemerkt zu haben. Sein Körper dreht sich weiter in meine Richtung. Jetzt dröhnt auch Pitts mächtiger Bariton über den Platz. »Haben Sie nicht gehört? Stehen bleiben und die Hände hoch! Ich will sofort Ihre Hände sehen!« Keine Reaktion. Er dreht sich einfach weiter. Jetzt steht er im Profil. Er sieht grotesk aus, wie er sich dreht. Der linke Fuß zeigt fast komplett zu mir. Das Knie ist gebeugt, während der Oberkörper zurückbleibt. Sein Kopf ist etwas vorgeeilt. Ganz so, als wäre er etwas neugieriger als der Rest seines Körpers. Nur seine Hüfte hat noch immer nicht den Viertelkreis beschrieben, den ich bräuchte, um die vermeintliche Waffe erkennen zu können, sollte er sie in der rechten Hand halten. Hinter seiner linken Hand blitzt es im Sonnenlicht silbern. Nur einen kurzen Augenblick. Ich hebe meine Waffe weiter und beobachte das Geschehen wie mit einem zweiten Augenpaar. Der Lauf meiner Automatik zielt jetzt auf seinen linken Oberschenkel. Den habe ich im Blick. Aber gleichzeitig sehe ich mir auch in die Augen, die er nun beide auf mich gerichtet hat. Sein Oberkörper verdeckt noch immer die rechte Hand. Müsste Pitt von seiner Position aus nicht erkennen können, ob er eine Waffe trägt? Was machen die anderen? Hoffentlich schießt niemand zu früh oder, im schlimmsten Fall, aus Versehen. »Hand von der Waffe, sofort!« Wieder Pitt. Okay, dem kann ich entnehmen, dass er tatsächlich bewaffnet ist. Seine Augen wirken aus meiner Perspektive wie schwarze Löcher, zu schmalen Schlitzen verengt. Nichtssagende Augen, die mir nicht weiterhelfen. Sein Körper dreht sich weiter. Jetzt kommt ein großer, silberner Revolver zum Vorschein. Meine Waffe wandert instinktiv weiter hoch zu seinem Oberkörper. Was wäre, wenn ich das Bein verfehle? Gezielt einen Arm zu treffen, ist mit so viel Adrenalin, wie es jetzt durch meine Adern fließt, utopisch. Eine Doublette in Oberkörper wäre sicherer. Seine Wendung ist fast komplett, als er seinen Revolver aus dem Hosenbund zieht. Mein Abzugsfinger verkrampft. Habe ich auch wirklich durchgeladen? Sind der Schlitten oder die Auszieherkralle meiner Automatik verkantet? Die Munition? Könnte es sein, dass sie überlagert ist und gar nicht zündet? Ich will ihn erneut anschreien, den Druck aus mir entweichen lassen, aber mein Mund bleibt verschlossen. Es hilft nicht. Ich muss jetzt schießen, um mich und die anderen zu schützen. Oder? Nein, zu früh. Seine große Hand hat den Griff des Revolvers umschlossen, sein Finger ruht auf dem Abzug. Der Hahn ist vorgespannt. Die Mündung zeigt mir etwa 45 Grad nach vorne unten. Ich nehme diese Details wahr, als müsse ich eine Pro- und Kontraliste erstellen. Komm schon, nimm die Waffe etwas höher, damit ich in die Kammern sehen kann. Ich muss mir ganz sicher sein. All das würde ich am liebsten schreien, aber mein Mund bleibt versiegelt. Vielleicht 55 oder 60 Grad. In einer der Kammern kann ich silbernes Blitzen erkennen. Eine Patrone? Müsste es nicht heller sein? Oder dunkler, wenn sich keine Patrone in der Kammer befindet? Wie zum Teufel sehen eigentlich Platzpatronen einer Revolvertrommel aus? Irgendjemand schreit etwas. Ich blicke auf seine Augen, auf seinen Mund. Beide scheinen ruhig und unbewegt. Will er, dass wir schießen? Möchte er hier und jetzt von der Polizei erschossen werden? Ein erweiterter Suizid? Salziger Schweiß verklebt meine Augen. Jeder Wimpernschlag dehnt sich in Richtung Ewigkeit. Jedes mikroskopische Detail an ihm drängt sich mir auf. Der kleine Fleck auf seinem T-Shirt. Bestimmt hat er sich mit Ketchup bekleckert. Der verschrammte Gürtel, in dem mehrere Lochösen gedehnt sind. Hat er in letzter Zeit vielleicht Gewichtsveränderungen? Die Jeans ist ausgefasert und schmuddelig. Die Mündung seines Revolvers wandert Zentimeter für Zentimeter weiter in meine Richtung. Schon würde er mein Bein treffen können. Meine Beine und der Unterleib sind ungeschützt. Sein Waffenarm schwenkt weiter nach oben. Wie stark wäre wohl der Schmerz, wenn sich der Schuss in meiner Weste fängt? Würde die Weste halten, was der Innenminister versprochen hat? Mein Magen krampft sich zusammen. Ich ziele jetzt genau auf seine Brust, korrigiere meine Waffenhaltung, dann wende ich meinen Blick wieder in Richtung seiner Hand. Jetzt nur keinen Fehler machen. Mein Zeigefinger beginnt sich zu krümmen. Mit jedem Stück, den sich die Mündung seiner Waffe mir nähert, ein wenig weiter. Millimeter für Millimeter ziehe ich den Abzug weiter auf mich zu. Jeden Moment könnte der Schuss brechen. Der Zeitpunkt würde auch für mich eine Überraschung sein. Ebenso wie die Tatsache, dass der Weg des Abzugs gefühlt bereits jetzt viel länger ist, als er es jemals unter normalen Bedingungen der Schießanlage war. Dann soll es so sein, er hat seine Chance gehabt. Einer von uns beiden geht heute Abend gesund zurück zu seiner Familie. Und das würde ich sein. Weiter bewegt sich mein Abzug, weiter hebt er die Waffe. Ich erwarte den Knall, sehe sein Blut vor meinem geistigen Auge. Oder würde es am Ende doch das meine sein? Immer weiter ziehe ich den Abzug. Immer näher kommt mir der Lauf seiner Waffe. Alle Kammern seines Revolvers sind gefüllt. Da bin ich mir jetzt ganz sicher. Wo bleibt der Knall aus meiner Waffe? Wo der Schuss? Ich denke, an der Stelle breche ich jetzt mal ab, um eventuell bei dem einen oder anderen ein wenig Neugier zu wecken.
Wir wollen den Fall nicht auflösen. Zum einen, weil uns die Zeit fehlt und zum anderen soll es ja auch für den Leser spannend bleiben. Du hast völlig recht. Es gibt aber nicht nur diese dramatischen Einsätze, die das Leben von Frank Heider ausmachen. Da gibt es gestohlene Viertelstunden, abgeschnittene Ohren, häusliche Gewalt, in Anführungszeichen. Und es gibt Wolfi, Wolf oder Wolfgang. Den lernen wir gleich kennen. Ich bin Norbert Dagel. Bis gleich.